Servus und hallo, liebe Eishockey-Fans. Mein Name ist Sascha Bandermann und ich freue mich, euch eine Sonderfolge der Eishockey-Show zu präsentieren. Ich habe mich getroffen mit Vorstand Sport im Headquarter des Deutschen Eishockey-Bundes mit Christian Künast. Und wir haben natürlich gesprochen über das, was passiert ist bei dem Olympischen Turnier in Mailand. Was ist die Analyse? Wie fällt das Fazit aus? Und vor allem, welche Identität sollte das deutsche Eishockey haben? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einer besonderen Folge mit Christian Künast. Christian, ja, ich würde ganz gerne die Zeit nutzen, um ein wenig vielleicht auch in der Tiefe aufzurunden, abzurunden, was vor allem natürlich beim Turnier in Mailand mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft passiert ist. Wir blicken auch vielleicht ein bisschen voraus auf das, was noch kommen wird, auch in dieser Eishockey-Saison 2026, vielleicht auch schon so ein bisschen weitergeblickt. Mhm. Aber lass uns mal anfangen mit der Analyse, die ihr vielleicht auch gefahren habt vom Abschneiden der deutschen Mannschaft beim Turnier. Was war vielleicht der Kern vom Kern?
Wirklich der Kern, auf den Nenner gebracht, sind es nackte Zahlen. Wir sind Sechster geworden bei den Männern. Das ist, man steht einmal ganz unten. Dass man dann, so wie es wir auch getan haben, dann über Dinge spricht, was uns nicht gefallen hat, was gut war, was man anders machen würde jetzt, ganz klar, und das haben wir getan.
Was ist rausgekommen?
Rausgekommen ist, dass wir wahrscheinlich mit unserer, nicht wahrscheinlich, ich glaube ganz sicher mit unserer Spielweise irgendwo zu, ja, zu aggressiv, nicht zu 100% den Gegebenheiten, wie es hätte sein sollen, um mehr Erfolg zu haben, vorbereitet war. Damit meine ich, wir waren sehr gut vorbereitet, aber diesen Faktor Olympia, alle wollen sich zeigen, okay, hurra, jetzt fahren wir nochmal einen Pinch oder jetzt nochmal einen Vorcheck, wo man sich vielleicht zurückziehen sollte. Diese kompakte Spielweise hätten wir besser vorbereiten können. Und das ist ein großer Punkt, wenn man sieht am Ende, und das sagen alle, egal wer es ist, Kanada, USA, Schweden, Finnland und so weiter, Stabilität, Defensive kommt zuerst. Und das haben wir irgendwo ein wenig verpasst.
Ist aber ein überraschendes Learning, fällt mir ein. Also war das nicht etwas, was sich vielleicht schon auch beim letzten Turnier angedeutet hat, dass man dahingehend vielleicht schon schneller die Schlüsse hätte ziehen können für das Olympische Turnier, wo es ja klar ist, dass man vielleicht nicht zwingend auf diesem unfassbaren Niveau 22 Spieler plus hat, wie vielleicht die eine oder andere Mannschaft, dass man dieses, ich sag jetzt mal einfach ganz salopp, Hurra-Eishockey, so hat spielen können. Also das, was du ja ansprichst, sind ja vor allem eben auch defensive Probleme, aus der unglaublich viele Konter entstanden sind. Ne? Die Mannschaft hat ja sehr viele Konter abgegeben, die man auf diesem Niveau nicht abgeben darf.
Ich würde es anders aufziehen. Also überraschend ist es ja nicht, weil der Spieler will ja, oder jeder Spieler will ja am Ende irgendwo versuchen, was aufs Papier zu bringen, aufs Eis zu bringen, was zu bewerkstelligen. Und die haben das mit allen Mitteln versucht. Wir haben gewusst, dass wir offensiv starke Mannschaft haben. Haben wir im Vorfeld wirklich so gewusst, dass wir dann so teilweise unser Konzept verlieren? Ich glaube, nein. Und das war für uns alle ein bisschen überraschend. Du sprichst die Anzahl von Kontern an. Wir haben bis auf das USA-Spiel, wo wir mehr Konter hatten wie die USA, Konter in Jens Rasches, Konterangriffe gegen die Slowaken waren es 11-17. Und diese 17 waren teilweise sehr, sehr, sehr klare Konterangriffe der Slowaken. Und wenn man das Torschancenverhältnis im Spiel Slowakei-Deutschland ansieht, waren wir am Ende, hatten wir eine Torschance mehr. Aber die Art und Weise, wie die Torschancen waren, waren eben, eben diese Konter. Und das ist eine Plus-6-Zahl in einem Spiel, wo es um alles geht, war es dann doch sehr hoch. Wie ist es zustande gekommen? Es war 1-0. Wir wollten, die Spieler wollten, und das ist ja dann oft schwer zu kontrollieren, das Ruder rumreißen und es ist irgendwo nach hinten losgegangen. Und wenn man dieses Spiel nimmt und ganz nüchtern analysiert, und man kann ja sagen, die ersten 5, 6, 7 Minuten sind die Slowaken klar besser ins Spiel gekommen, aber dann hat es sich ein bisschen gedreht und dann haben wir dieses Überzahlspiel bei 0-0 und schießen eigentlich am leeren Tor vorbei. Und wer weiß, wie wäre das Spiel lang gelaufen, wenn es dann vielleicht 1-0 für uns steht. Aber das hätte Fahrerkette, sagt man so schön. Also so war es nicht. Aber nochmal zurückzukommen. Überraschend, ich glaube, überraschend ist das falsche Wort. Es sind einfach Dinge zusammengekommen, die, wie du auch angemerkt hast, vielleicht schon auch in Herning ein wenig begonnen haben. Und das ist ja von mir auch vielleicht eine kleine Überleitung. Und schön ist jetzt das falsche Wort, aber das ist vielleicht eine Situation, wo wir in Deutschland vor 5, 6 Jahren nie gehabt hätten. Die Enttäuschung in der Wahrnehmung, oder was ich wahrnehme von draußen, wenn Deutschland im Viertelfinale beim olympischen Turnier best on best ausscheidet. Eigentlich ist das was, wo man nehmen kann und sagt, okay, das haben wir uns erarbeitet über die letzten 5, 6 Jahre, dass wir jetzt da sind, dass niemand mehr sagt, okay, wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, gut, macht mal weiter. Mhm. Jetzt ist die Wahrnehmung eine andere. Und ich glaube, das ist das Gute, aber das müssen wir jetzt auch für uns nutzen und auch ehrlich sagen, okay, was müssen wir besser machen? Und können wir Dinge besser machen zu 100%?
Mhm. Weil du das gerade ansprichst, es kam ja auch immer dieses Narrativ auf, die beste Mannschaft aller Zeiten. Inwieweit war auch die Mannschaft damit vielleicht ein bisschen überladen, überlastet? Kamen ja auch Stimmen aus der Mannschaft, dass man das nicht so ganz nachvollziehen konnte. Auf der anderen Seite gibt es ja einen sportlichen Grund dafür, wenn man auf Zahlen guckt, wenn man auf Spieler schaut, wo die herkommen aus Nordamerika, dass sowas medial natürlich auch als Echo dann so ein bisschen rumgeht. Warum war das ein überraschender Kritikpunkt? Ich meine, damit kann man ja rechnen, wenn man so eine Top-Mannschaft hat. Das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss.
Absolut. Also, und ich glaube, das ist eine Situation, wo wir in Deutschland auch nie hatten, so ein Thema. Aber beste Mannschaft aller Zeiten, vielleicht auch hier. Ich glaube, da hat es einige gegeben, die wo 1976 in der Mannschaft, die waren damals die besten aller Zeiten. Und dann, es gibt immer wieder Mannschaften, und wer legt das fest? Also ich habe es nie im Mund genommen. Mhm. Unser Bundestrainer hat es einmal gesagt, nachdem es ihm irgendwo auch in den Mund gelegt wurde. Und das schlägt natürlich Wellen. Und irgendwo stimmt es ja auch. Also es waren für uns ausgewählt die beste Mannschaft aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt. Und dass dann die Kritik da ist, auch gut. Und damit leben wir. Und wir verwehren uns auch nicht. Und wir sagen jetzt auch nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind Sechster geworden, alles super. Das Schöne ist, und das nehme ich eigentlich als Motivation auch für uns als Verband, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Leute nicht mehr zufrieden sind mit einem Viertelfinale oder mit einem knappen Verpassen eines Viertelfinals, was für mich immer noch realistisch ist, auch in der nächsten WM wieder, dass es immer passieren kann. Für uns ist wichtig, jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen. Okay, was können wir in Zukunft vor solchen Turnieren besser machen? Und jetzt komme ich nochmal auf Olympia zurück. Olympia 2026 war zum ersten Mal Olympia mit 2 Mannschaften, und das sage ich jetzt bewusst auch mit den Frauen, wo die handelnden Personen hier im Haus nie mit dieser Situation vertraut waren. Olympia mit NHL-Spielern für Deutschland seit 2010 Vancouver bei den Männern wieder zum ersten Mal. Auch da war bis auf Frau Knöferl, die wo seit über 40 Jahren beim DEB arbeitet, niemand mehr im Haus. Und das sind Dinge jetzt im Nachhinein, und im Nachhinein ist man immer schlauer, irgendwo aufgetaucht, wo man sagt, ja, puh, das hätte man vielleicht anders bedenken müssen, vielleicht andere Herangehensweise. Auf der anderen Seite ist es für uns ein unglaublicher Wissensschatz jetzt auch für die Zukunft. Okay, das sind Dinge, die wo wirklich auftreten.
Und was tritt denn auf? Also
ich geh zurück, also wenn man 16, 18 Monate zurück. Okay, wie beginnen wir unsere Meeting? Wann machen wir die ersten Meetings mit den Spielern? Machen wir es vielleicht schon im Sommer? Macht keinen Sinn, weil sie dürfen eh nicht aufs Eis, weil es sind ja NHL-Spieler dabei. Das würde ich jetzt heute sofort anders machen. Ich würde sie einmal, und wenn es nur 2 Tage sind, einmal alle zusammenholen. Einfach abholen, und da geht es mir gar nicht um die Spielweise, sondern um die Gegebenheiten, die wir uns vor Ort treffen werden. Und auch das ist... Wahrscheinlich wäre das ein bisschen Stückwerk gewesen auf der einen Seite, weil wir eigentlich gar nicht wussten, was ist wirklich in Mailand, obwohl ich 4-mal dort war, weil nie was fertig war. Aber trotzdem, jetzt im Nachhinein, aus meiner Situation, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, würde ich das jetzt ändern. Ich würde sie einmal für 2 Tage zusammenholen. Das könnte uns auf uns zukommen. Das ist irgendwie die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen wollen, wenn das und das passiert. Das sind so kleine Sachen. Und es geht weiter. Wir haben sehr viele Meetings gemacht im Trainerteam. Hätten wir das ein oder andere Meeting vorher in dieser Gesamtgruppe Spieler nochmal machen müssen? Kann man jetzt durchaus sagen, ja. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, vor allem der Harry und ich, mit diesem Thema Nominierung. Haben wir zu viel Energie in dieses Thema Nominierung reingetan? Wer ist am Ende wirklich der eine Spieler da, anstatt wir vielleicht diese 40, 50 Leute einfach mehrmals zusammenholen nochmal, um, egal wer das dann am Ende schafft, top vorbereitet zu sein. Wir waren gut vorbereitet, aber wir waren nicht top vorbereitet, sage ich ganz offen. Und da liegen viele Dinge, und das beginnt bei mir, weil ich bin der Vorstand Sport.
Eine ehrliche Kritik, ich komme gleich auch nochmal an den Punkt, vielleicht auch noch auf die Spielerauswahl als solches, aber weil das ja schon anklang, was mich interessiert, ist vor allem auch hinblickend auf ein Turnier, was noch bevorsteht in diesem Jahr, eine Eishockey-Weltmeisterschaft, darf man ja nicht vergessen, auch wichtig und wieder wichtig für das deutsche Eishockey. Die Spielweise, die man ablesen konnte, die Art und Weise, wie man Niederlagen kassiert hat, waren ja auch Siege dabei, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Aber ich glaube, das ist ja das Grundproblem, auch in der Außenwirkung, so habe ich dich jetzt auch verstanden, dieses 2-6 gegen die Slowakei bleibt halt so hängen. Ne? Mhm. In den Köpfen vor allem der Menschen, die jetzt nicht jeden Tag auch Eishockey konsumieren, dachten, Mensch, wir haben doch alle geredet von der ganz großen, tollen Mannschaft, die beste aller Zeiten. Wieso kriegen die denn mit so einer guten Möglichkeit so einen verpasst im Viertelfinale gegen eine Mannschaft wie die Slowakei? Dass wir jetzt beide wissen, dass das immer so ein Augenhöhenspiel auch sein kann, ist ja klar. Aber wo hat die Mannschaft, vor allem an welchem Punkt, und das ist das, was ich fragen möchte, die Identität ein Stück weit verloren? Wo war die Physis? Warum geht es so ein bisschen, ist zumindest meine Interpretation, gerade viel darum und für mich ein bisschen zu viel darum, spielerische Lösungen zu finden, nur spielerische Lösungen zu finden. Und im Umkehrschluss hat der Slowake mehr vom deutschen Spiel gehabt, wie wir es vielleicht auch gerne mal gespielt haben. Und wo ist da so ein bisschen die Substanz in der Kritik vom Kern vom Kern? Also warum ist das so passiert und die fehlende Identität damit?
Wir könnten fast Stühle tauschen. Du kannst hier daher sitzen. Der Punkt ist der, und das ist vielleicht wirklich einer der Haupt-, die Kernaussagen, wo bei uns jetzt am Ende rauskommt. Auch bei allen Feedbackgesprächen, und ich habe wirklich viel gesprochen, ich habe am Abend in Mailand noch begonnen, nach dem Ausscheiden. Und du hast es jetzt gerade gesagt, dieser Satz, wir suchen irgendwo im Moment unsere Identität. Und das ist tatsächlich so. Warum tun wir das? Und das Warum ist irgendwo, wir waren immer eine Mannschaft, die wo zufrieden war mit dem Viertelfinale, die wo das wo überragend war, wenn man sich aufgeopfert hat, Schüsse geblockt hat, defensiv gut gestanden, vielleicht einen Torhüter gehabt hat, der wo auf seinem Kopf gestanden ist, und wir haben ein Spiel gewonnen und dann hat keiner nachgefragt. Und das hat sich geändert. Gott sei Dank sind wir auch irgendwo in der eigenen Erwartungshaltung jetzt anders. Jetzt wollen wir spielerisch glänzen, wir können spielerisch glänzen, aber wir können es nicht immer. Und das ist genau diese Suche, wo wir jetzt haben und diese Punkte, wo wir auch in Richtung WM Schweiz ab heute auch angehen. Also wir haben schon begonnen, aber ich habe gesagt, nach diesem Interview schreibe nur einen, schicke noch einen Bericht raus an eine Gruppe und dann ist für mich auch Olympia abgehakt und dann geht es Richtung WM. Und genau diese Punkte müssen wir wieder verinnerlichen. Und ich sage wir, das betrifft alle. Dass wir auch wissen, okay, das gehört zum deutschen Spiel. Also ich habe einmal vor Jahren gehört, ich muss aufpassen mit meiner Wortwahl, weil die Eishockeysprache rutscht manchmal irgendwo rein, wo man nicht hören will, aber Punkt, 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 we played the pesky Germans again. Die sind immer da, wo es unangenehm für uns ist. Mhm. Und da sind wir ein bisschen weggekommen, weil wir eben diese auch Superstars haben, mit dem Leo, mit dem Moritz Seider, mit dem Tim Stützle. Und in diesem Sog wollen viele auch das mitmachen. Und da müssen wir klarer werden. Das gehört dazu. Aber das deutsche Spiel ist immer noch dieses Wir-Gefühl, dieses mutig, dieses für Deutschland rausgehen, ohne dass es immer spielerisch ist. Und tatsächlich bin ich der Meinung, das ist meine Meinung, dass die Schweizer das ein bisschen von uns gestohlen haben und jetzt müssen wir uns zurückstellen. Weil Schweizer sind spielerisch, also die haben auch mehr NHL-Spieler unbestritten, sie sind einmal Weißes Ballett betitelt worden, aber die haben uns das ein bisschen gestohlen. Und auch die Slowaken waren die beste Mannschaft aller Zeiten, auch sie haben so. Aber auch die haben das uns, dieses Deutsche, ein wenig gestohlen. Und jetzt ist es einfach an uns, das zurückzuholen. Und das beginnt jetzt nicht nur bei der Männernationalmannschaft, weil wenn ich jetzt auch, ich fahre jedes Jahr zu U20 WM. Und das ist ein Phänomen, was auch mir da auffällt. Also wie oft unterhalten wir uns nach einem Turnier oder nach einem Spiel bei der U20 WM über diese Mentalität, die wo wir Deutsche haben, ja, spielerisch. Oder wir wollen da, weil wir diese Vorbilder urplötzlich haben, die wo wir vielleicht vor 10 Jahren nicht hatten oder sicher nicht vor 10 Jahren hatten. Wir hatten keinen Leon Dreiseitel. Das ist jetzt das, wo jeder deutsche Nachwuchsspieler, jeder deutsche Spieler, wenn er was sieht, sieht er Leon Dreiseitel.
Wir haben natürlich offensiv sehr besondere Vorbilder. Wir haben natürlich defensiv nicht so viele Vorbilder. Ne? Wenn man jetzt Moritz Seider mal ausklammert, könnte man vielleicht auch noch eine Klammer aufmachen, warum wir in Deutschland nicht so wirklich in der Lage sind, sagen wir mal, Verteidiger zu produzieren mit diesem unglaublichen internationalen Format Richtung NHL gehend. Offensiv funktioniert das ja, wie wir feststellen, in einer besonderen Art und Weise. Aber weil du das angesprochen hast, auch diese Identität, das war ja jetzt auch durchaus, ich sag mal, als Kritik von Spielern zu hören. Also ein Nico Sturm hat sich ja mal dazu klar geäußert, egal wer da spielt, ob die in der NHL spielen, wo auch immer, in der DL, alle, auch die Jungs aus Nordamerika, er schließt sich ja mit ein, er ist ja einer, wir müssen in erster Linie erstmal verteidigen. Auch ein Leon Dreiseitel hat natürlich gesagt, wir müssen alle so ein bisschen auf der gleichen Seite, auf der gleichen Page sein, um das spielen zu können, was wir vielleicht vom Potenzial in der Mannschaft hatten. Warum hat man es nicht geschafft, innerhalb dieses Turnieres den Schalter zu drücken, diesen Knopf zu finden, zu sagen, pass mal auf, Leute, wir wissen ja, woran es liegt. War es ein Spielerproblem, war es ein Mannschaftsproblem oder war es ein Trainerproblem? Also, dass das Team vielleicht nicht in der Lage war, die Mannschaft in die richtige Richtung zu schieben.
Ich würde sagen, weder noch. Also tatsächlich, der Nico Sturm, also ich habe diese Aussage, ich habe mit jedem Spieler gesprochen. Und die Aussage Identität suchen, das war eine Frage von mir, was ist denn deine Meinung, wie siehst du es, deutsche Eishockey? Und tatsächlich, der beste Satz kam vom Nico Sturm. Also wir suchen gerade und das ist sehr treffend. Aber es war weder Spieler, Gemeinschaft, Trainerproblem, es war das Warum, kann ich jetzt auch so nicht beantworten, auch im Nachgang nicht. Also hätte man den Schalter umlegen können, Schalter umlegen wäre für mich was, wenn die Einstellung nicht gestimmt hat. Und die hat gestimmt. Also wir waren ja da, wir waren immer, wir wollten, die Stimmung war gut, die Gruppe außerhalb war hervorragend. Aber auf dem Eis zusammen, alle unter einer Identität. Das ist das, wo wir wieder fördern müssen. Und dass man dann diese Frage sich nicht mehr stellt, okay, warum? Vielleicht fördern müssen, also das ist jetzt auch, ohne irgendwie auf jemanden zu zeigen und zu sagen, hey, pass auf, jetzt sind wir wieder deutsch. Also das, versteht es mir nicht falsch, aber das ist einfach okay. Das ist auch eine Tugend von uns. Also dieses hinten so gut zu stehen und dann mit unserer mittlerweile spielerischen Klasse auch das vorne zu lösen. Aber davor beginnt es hinten mit dieser Kompaktheit. Und das müssen wir wieder fördern.
Aber muss ich dafür nicht auch die Spieler dementsprechend einsetzen? Jetzt kommt wahrscheinlich die Lieblingskritik, die ja auch während des Turniers immer wieder aufkam. Und das legendäre Wort Eiszeitenverteilung. Fängt es nicht damit an? Und ich habe mich ehrlicherweise auch gewundert, warum gewisse Entscheidungen in dem Bereich so getroffen wurden. Ich meine, wir haben eine Eiszeit teilweise von, ich glaube, 28,5 Minuten hat der Leon gespielt. Bei aller Qualität, die er hat, ist auch nur ein Mensch. Und dann kommt das USA-Spiel danach. Ein Sportler, der 28 Minuten und mehr in den Knochen hat und ich glaube 24 im Schnitt. Dann wiederum eben Spieler wie Nico Sturm, die ja auch vielleicht deshalb ein Stück weit kritisiert haben, weil er auch mit der Rolle vermutlich nicht ganz so happy war. Warum wurden die so klein gehalten in ihren Rollen? Spieler, die ja nun auch einen unglaublichen Teil der Mannschaft auch in den Erfolgen ausgemacht haben, die eben auch das verkörpern, über das wir gerade schon gesprochen haben.
Legitim. Also die Frage oder die Herangehensweise, vielleicht teile ich meine Antwort ein bisschen auf. Also Entscheidungen, wo auf einer Bank getroffen wird von einem Trainerteam, egal wer, das ist, ich war selbst Trainer, es ist immer leicht von außen, von oben oder nachher zu sagen, warum hast du es nicht so und so gemacht. Also da gehe ich jetzt sogar noch weiter zurück, Olympia 2018, ich glaube, die Frage wurde Marco Sturm, ich weiß nicht wie oft gestellt, warum hast du beim 3-2 und du bekommst ein Powerplay keine Auszeit genommen. Das trifft dich wie ein Hammer. Oh, warum? Und da gibt es, das kommt nachher und dann ist es immer einfach. Und auch da gibt es die, mit Sicherheit, und der Harry hat die Frage von mir bekommen, von vielen anderen Leuten auch, warum haben wir nicht da oder da vielleicht eine Minute weggenommen? Und da kann man echt drüber streiten dann, was war richtig, was war nicht. Oder wir streiten gar nicht viel, sondern wir sehen schon auch, dass wir die eine oder andere Minute weggenommen haben. Aber durchaus, und diese Aussage ist legitim und die habe ich auch von allen meinen nordamerikanischen Kollegen bekommen, your best players have to be on the ice the most. Und das hat unser Trainerteam so versucht, dass man durchaus sagen kann, man hätte mal ein, zwei Minuten beim Leon wegnehmen können oder bei dem einen oder anderen auf alle Fälle. Und das ist im Nachhinein auch irgendwo ein Lerneffekt. Dass damit die Eiszeit von anderen Spielern weniger wird, ist, glaube ich, auch normal. Und es ist auch drüben gang und gäbe. Und wenn man an Nico Sturm seine Eiszeiten sieht, auch drüben in Nordamerika, da sind 9, 10, 11 Minuten normal. Und so hat er es auch bei uns gehabt. Aber auch da muss man sagen, ihm hätten wahrscheinlich bei uns auch 12, 13, 14 gut getan.
Das ist aber auch nicht umgeben von nur NHL-Spielern in der deutschen Nationalmannschaft.
Und das hätte ihn auch bei uns gut getan. Aber da kann man über jeden Reihenzusammenstellung, egal wie wir es machen. Ich glaube, jetzt im Nachhinein werden viele von euch sagen, ja, das hätte ich anders gemacht. Im Nachhinein, ja, hätten wir vielleicht auch das ein oder andere, nicht nur vielleicht etwas anders gemacht.
Ich will nicht Schweinchen schlau sein, Christian, aber natürlich weiß ich auch ein bisschen zumindest, ich denke es mir, was es mit einer Mannschaft macht. Und wenn wir über eine Mannschaft reden, die sportlich Gründe hat, warum es vielleicht dann nicht zum großen Wurf gereicht hat, hat das ja immer auch interne Gründe. Also du brauchst eine entsprechende Chemie, du brauchst eine Mannschaft, die bereit ist, sagen wir mal, alles zu geben, auch innerhalb eines Teams. Also immer für den jeweiligen Kollegen und vielleicht auch für den, der eine Minute mehr oder weniger spielt. Also dass das fast keine Rolle spielt. Es kam mir so vor, und ich merke das anhand von Äußerungen, die ja jetzt auch aufgekommen sind, inwieweit hat auch die Art und Weise, wie Eiszeiten verteilt wurden, nicht zum besten Klima, sage ich mal, geführt, dass die Mannschaft eben überhaupt nicht über diese Themen nachdenkt, über diese Themen auch gar nicht in der Kabine sprechen muss. Anders gesagt, hat es möglicherweise dazu geführt, dass das zu einer Missstimmung geführt hat. Ich nehme natürlich als bestes Beispiel einen Justin Schütz raus, der keine Minute auf dem Eis gestanden hat. Ein Spieler, der dabei war, auch so ein Silberding da zu gewinnen. Also
Silberding gewinnen und das nächste Jahr in der WM nicht dabei zu sein. Also es ist, diese Breite haben wir, aber ich würde nie von Missstimmung reden, weil wir hatten keine Missstimmung. Also auch wenn man jetzt auch mit allen spricht, also es waren sehr offene Gespräche, also für meinen Teil mit einem männlichen Eishockeyspieler spricht man normal 10 bis 15 Minuten, ist alles durchgesprochen, bei den Frauen kann es 90 Minuten dauern. Dieses Jahr war es auch so, dass ich mit den Männern 50, 70, 90 Minuten gesprochen habe. Und das hat auch gut getan. Aber Missstimmung, schlechte Stimmung, keine Einheit, war nie ein Thema. Und das ist auch auf Nachfragen von mir. Sicherlich war der ein oder andere enttäuscht. Und das, glaube ich, ist auch normal. Und das ist auch gut so, dass jemand enttäuscht ist. Und auch das, glaube ich, haben wir uns erarbeitet. Und das haben sich auch diese Spieler erarbeitet, dass sie jetzt enttäuscht sind, wenn sie vielleicht nicht die Rolle spielen, wie sie denken. Zum Rollenverständnis ist auch ein Punkt, wie sehen wir das oder wie sehen die Trainer das und wie sehen die Spieler das. Und da kann man durchaus noch klarer sein, klarer wie wir waren in der Art und Weise, was ist deine Rolle und wie gehst du damit um. Das ist auch ein Lerneffekt, weil man hat immer zwei Seiten. Man denkt, jeder weiß seine Rolle und der stimmt auch seiner Rolle zu. Aber was passiert dann wirklich? Und das ist auch ein Lerneffekt. Aber wir hatten nie eine Missstimmung. Wir waren nie irgendwo so das Gefühl, dass nicht einer für den anderen alles geben würde. Aber dass durchaus das Verhältnis vielleicht etwas anders gewesen wäre, wenn der eine oder andere eine Minute mehr gehabt hat. Da muss man durchaus sagen, das kann durchaus so sein.
Weil Leon ja auch gesagt hat in diesem Interview, auch vom Trainerteam hätte mehr kommen können. Ich habe danach gedacht, das war nicht in dem Interview abgedruckt, aber für mich stand dann Wumms hinter. Weil das ja schon was aussagt. Also das könnte man auch anders formulieren, wenn man wollte. Und ich habe mich gefragt, was meint er damit? Ne? Meint er In-Game-Coaching? Meint er taktische Themen? Oder meint er möglicherweise eben auch das Thema Kommunikation, was dazu führen kann, dass der eine oder andere seine Rolle nicht so akzeptieren kann, weil es vielleicht in der Kommunikation nicht gepasst hat?
Also wenn der Leon was sagt, dann in dem Fall, egal in welche Richtung, dann hat es immer einen Wumms. Also weil ich kann mich erinnern, wo ich ihn abgeholt habe an diesem Freitag, wo die Eröffnungsfeier war vom Flughafen, und da habe ich ihn bewusst so gelernt. Ich habe gestern ein Interview von dir gelesen in der Athletik und da hast du in Richtung Trainerteam was gesagt. Dann sagt er, du, König, man muss halt den ganzen Zusammenhang kennen und man beginnt halt, ich schließe keinen aus, wenn man was besser machen kann. Und so hat er es auch hier gemacht. Und ich habe ein sehr langes Gespräch gehabt mit dem Leon nach Olympia und für mich sehr wichtig, auch für den Verband sehr wichtig. Der hat Dinge angesprochen, auch außerhalb des Eises, die, wo wir vielleicht, obwohl jetzt ich echt oft drüben war, ich habe mit meinem Schwager, mit Markus Schumann, einen besseren Kontakt kann man gar nicht haben, wenn man Dinge wissen will. Mhm. Und trotzdem waren Dinge für uns neu, die, wo uns der Leon jetzt auch gesagt hat, das können wir besser machen. Und
was wäre das zum Beispiel?
Bei mir ist es so Dinge wie ganz Verpflegung nach dem Spiel. Also wie schnell gehen wir mit Verpflegung um? Wir haben Verpflegung nach dem Spiel, wie machen wir es? Wie machen es die anderen? Macht es noch besser? Wie können die Betreuer besser arbeiten für uns, dass es so und so passt? Lauter kleine Dinge. Wie kann man das Transportwesen, wobei wir in Olympia ein bisschen abhängig waren von anderen Faktoren, wie können wir das besser machen? Keine großen Sachen. Kabinenbranding. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo auch sehr groß war, nicht nur vom Leon. Also es war eine Regel, du kannst die Kabine nur so und so branden, das andere ist alles verboten. Dann komme ich nach Mailand und dann sehe ich die kanadische Kabine drin und sage, Moment mal, was ist denn da los? Das ist doch nicht erlaubt. Dann gehe ich in die Kabine rein. Da war das komplett gegen alles, was erlaubt war. Dann habe ich nachgefragt, dann hat der Kanadier gesagt, das interessiert uns nicht. Wir sind hier, um Gold zu gewinnen und nicht irgendjemand glücklich zu machen. Für mich ein Lernprozess, weil wir werden keine Regeln mehr halten, was Kabinenbranding macht. Wir werden so branden, dass jeder weiß, die Deutschen sind da. Und das sind so Punkte, wo der Leon bei mir angesprochen hat. Und so war das auch beim Trainerteam. Und
aber das hat eine Relevanz dafür, ob ich im Viertelfinale ausscheide oder nicht?
Mit Sicherheit nicht alleine, aber 2-3%. Und du weißt selber, du warst Tennis-Bundesligaspieler, 2-3% hier, 2-3% da, 2-3% da sind irgendwo 10%. Und 10% können dir auf diesem Niveau wehtun. Das war aber nicht die Relevanz, warum wir im Viertelfinale ausgeschieden sind. Aber es sind für mich Lerneffekte, weil im Zusammenhang mit dem Leon, der Leon spricht halt alles an und das haben genau auch andere getan. Ich habe auch aber nach allem gefragt.
Deshalb frage ich ja auch und spreche es an, warum hat er gesagt, auch vom Trainerteam hätte mehr kommen können? Was meint er?
Ich glaube, dass der Leon, also ich glaube nicht, ich weiß, dass der Leon auch sie immer irgendwo auch sagt, okay, das hätte man vielleicht anders machen können, mehr, okay, hätte man noch mehr Einfluss nehmen können, zum Beispiel in einer Situation wie 5-3, hätte er sich das, und das hat er im Nachgang gesagt. Man kann auch sagen, hätte man vielleicht auch vorher irgendwo, aber ich finde es gut, dass jemand auch was sagt, weil wenn wir jetzt weitermachen würden, egal in welchen, man steht in 2 Jahren dort, Deutschland wurde Sechster, alles schön, weil in der Weltrangliste gewinnen wir Punkte, finde ich immer aus Verbandssicht sehr gut. Aber es ist ja eben gut, dass solche Dinge angesprochen werden, auch fürs Trainerteam. Okay, was hätten wir anders machen können? Dasselbe Thema hatten wir, wo wir Silber gewonnen haben. Ich kann mich erinnern, ich bin in der Trainerkabine gesessen beim Spiel 4 gegen Dänemark, es war 1-1 und dann sagen unsere Trainer da drinnen, wir spielen super defensiv. Ich habe gesagt, Moment einmal, jetzt irgendwann brauchen wir mal eine Offensive auch. Das war mein Satz, der wird mir heute noch mit einem Lächeln ein bisschen vorgehalten. Und das sind Dinge, wo man anspricht. Und im Detail sprechen wir es intern an, aber es ist auch, dass jeder weiß, wir wissen, dass egal welcher Teil, ob es Trainer, Betreuer, Horst Fuchs, Christian Künast, egal wer, Dinge besser machen kann. Und das ist bei jedem Turnier so. Egal, ob man Silber gewinnt, im Viertelfinale ausscheidet oder ob man Neunter wird wie in Herning.
Was haben Sie was hast du mit dem Bundestrainer besprochen, mit Harry Kreis? Also was war vielleicht auch seine Kritik, wo er sagt, Mensch, da habe ich ein bisschen was liegen lassen. Auf der anderen Seite, das war genauso richtig, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Und manchmal kommt der Sport logischerweise dazwischen, weil die anderen trainieren auch jeden Tag und haben gute Mannschaften. Was war seine Kritik, wo er sagt, Mensch, da hätte ich auch noch ein paar Prozent rausholen müssen?
Das ist ja ein internes Gespräch, also das soll auch intern bleiben. Vielleicht nur so viel, und das war ganz gut. Wir haben uns nach dem Ausscheiden darauf verständigt, wir geben uns beide die Zeit, unabhängig voneinander Dinge zu analysieren. Nicht, dass ich dann am Freitag schon anrufe, du, das habe ich gesehen, und er sagt mir am Samstag, das hat er gesehen. Wir haben uns am Mittwoch für einen langen Termin und dann haben wir unsere Sachen beide auf den Tisch gelegt. Viele Dinge haben sich überschnitten, viele Dinge waren ein bisschen eine andere Sichtweise, aber am Ende war es so, dass ich an Harry aus meiner Sicht auf seine Stärken hingewiesen habe. Und seine Stärken sind eben Kommunikation, der Umgang mit den Spielern. Und das stimmt. Und da waren die Umstände in Mailand für ihn extrem schwer mit diesem Trainerteam außerhalb vom Dorf. Das war einer der größten Punkte. Und wenn wir jetzt einen Punkt nehmen können, und das traue ich mir offen sagen, ohne dass er hier ist, weil ich spreche normal nur über Leute, wenn sie hier sind. Und der Satz ist so treffend. Der Harry hat außenrum um dieses Problem gearbeitet, anstatt sich durchzuarbeiten. Der war präsent, aber nicht so präsent, wie er vielleicht beim WM-Turnier ist. Und das ist eine große Stärke von uns und vor allem vom Harry, wenn er präsent ist. Und durch diese Konstellation, Trainer außerhalb vom Dorf, Spieler im Dorf, war das nicht so möglich. Das war auch bei anderen Nationen so. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen.
Also, ich würde sagen, es kann ja nicht so überraschend gewesen sein. Also die Situation für uns ist ja, wie sie ist bei Olympia.
Ja, aber bei anderen Nationen, da waren die Slowaken, die haben zum Beispiel zu dritt in einem Zimmer geschlafen, nur weil sie das so, dass sie näher dran sind. Aber für uns war es doch irgendwas, wir haben uns selber einer Stärke beraubt. Liegt es in unserer Hand? Vielleicht in Zukunft ja, weil man DOSB sagen muss, pass auf, egal wie es ist, unsere Trainer müssen im Dorf sein. Dasselbe Thema hatte ich mit Jeff McLeod bei den Frauen. Da hat es aber irgendwo funktioniert. Und dann habe ich gesagt, Jeff, wie hat es bei dir funktioniert? Da hat gesagt, am Tag 3 oder 4 habe ich einmal kurz einen Nervenzusammenbruch abends, oder einen Ausbruch gehabt mit den anderen Rennern. Gesagt, und so machen wir es jetzt. Und dann hat er sich mit der Situation arrangiert. Und das war wirklich ein schwerer Punkt, wenn Teams, Frauen wie Männer, die Nähe von unseren Trainern gewohnt sind. Und das war bei Olympia nicht. Und das ist keine Entschuldigung. Aber das ist ein Punkt, wo wir für die Zukunft wissen, das müssen wir irgendwie anders regeln. Wir haben dann auch ein Meeting gehabt im Dorf. Der Harry hat sich mit Spielern im Dorf getroffen. Wir haben den Kontakt gehabt im Stadion. Aber es ist ein kurzes Turnier. Und es ist kürzer wie eine WM. Und dieser Kontakt hat irgendwo gefehlt. Und das ist die größte Stärke vom Harry Kreis. Und dem haben wir ihn irgendwo beraubt. Auch ich mit, weil ich war mit entscheidend. Okay, wen tun wir ins Dorf? Wie viele Plätze habe ich? Wie viele Betten habe ich? Was machen wir? Was sagt der DOSB als Vorgabe? Physio und Arzt müssen immer drin sein. Okay, jetzt kann ich nur noch 2 Trainer reintun. Heute würde ich sogar 2 Trainer reintun.
Würdest du heute vielleicht auch das Trainerteam noch ein bisschen anders zusammenstellen?
Sehr gute Frage.
Die Frage, ich frage es deshalb, lass mich das kurz ausführen, ja, damit es nicht nur so plump rüberkommt. Serge Aubin, überragender Trainer, keine Frage. Aber mitten in einer Saison, die unglaublich schwer ist für den. Also der hat, glaube ich, auch andere Dinge im Kopf, als sich jetzt im Vorfeld 2 Monate darum zu kümmern, wie machen wir eigentlich Powerplay bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ich muss ja erstmal gucken, dass das schlechteste Powerplay der Liga bei mir irgendwie funktioniert, in einer nicht einfachen Situation. Ich stelle mir da einfach vor, trotz aller Qualität von dem Trainer und dem Menschen, dass da was auf der Strecke bleibt. Und dann nimmst du einen Nordamerikaner dazu, den ich jetzt nicht kenne und auch nicht einschätzen kann. Ich gehe mal davon aus, er weiß, was er tut. Aber der natürlich nicht jetzt diese Bindung zum deutschen Eishockey schon im Vorhinein hat. Waren das so ein paar Baustellen, ein paar Stellschrauben, wo vielleicht mehr liegen geblieben ist, als man denkt von außen?
Jetzt kann ich die Frage leicht beantworten. Ja, ich würde das Trainerteam vor dem Turnier wieder zusammen so zusammenstellen, wenn ich meine Erkenntnisse nicht hätte, wo ich jetzt habe. Zum Thema Serge Aubin und Powerplay. Darum haben wir den Jamie Compan auch dazu genommen, weil wir wussten, der Jamie macht das in Florida. Wir haben uns 14 Monate lang mit ihm beschäftigt, immer wieder getroffen. Wir hatten auch Gruppentreffen mit den Trainern. Okay, wie sind unsere Marschrouten? Dass unsere Trainer im Tagesgeschäft, Alexander Sulzer, Serge Aubin, durchaus Dinge haben, Problematiken in dem Verein, das ist uns bewusst.
Ist ja keine WM, ne, wo die Saison schon vorbei ist und ich dann natürlich mit einem ganz anderen Werf reingehen kann in so ein Turnier.
Aber gerade beim Serge, der wo auch bei der letzten WM, wenn der kommt 2 Tage nach seinem Ende seiner Meisterschaft, der hat sich auch nicht viel mit uns befasst und kommt und ist dann eine Hilfe. Aber es ist mit Sicherheit ein Punkt, und der wird uns immer wieder treffen irgendwo. Wie können wir es machen? Jetzt, wir haben auch gesprochen, okay, können wir alle 14 Tage an einem Montag vielleicht vor der WM oder alle, wenn es dann näher geht, alle 5 Tage. Aber wir müssen ja immer auch Rücksicht nehmen. Also die Hauptarbeit bleibt schon beim Harry liegen. Und das ist auch irgendwo eine Kunst oder ein schmaler Grat, wen man dann auswählt. Und wir sind überzeugt von den Trainern, wo wir dabei hatten. Und ich würde es im Nachhinein jetzt, wenn ich es vor dem Turnier wäre, wieder genauso machen. Dass man im Nachhinein sagen könnte, wir hätten vielleicht Dinge anders verteilen können oder wir hätten uns punktuell irgendwie auch anders aufstellen können. Absolut legitim, und das sind ja unsere Überlegungen. Und auch in puncto Trainerteam, auch für die Zukunft, das machen wir nach jedem Turnier. Und wir wollen auch immer einen neuen, frischen Wind reinbringen, immer wieder. Und bei uns ist keiner irgendwo in Stein gemeißelt, sage ich dir, wo außen rum, und auch das betrifft den ganzen Staff. Wir wollen da, Es muss funktionieren, es muss frischer Wind ab und zu rein, auch wenn irgendwas gut war. Also wir haben nach Silber in der WM in Finnland zwei oder drei Positionen geändert, weil neuer frischer Wind rein muss. Und auch jetzt werden wir die ein oder andere Stelle verändern. Und ich glaube, das ist ganz normal und das hilft uns auch. Und die Spieler wollen auch immer wieder mal eine neue Stimme.
Was heißt verändern?
Andere Personen reinbringen. Sei es auf der Position, auf der oder der. Aber das können wir erst sagen, wenn wir konkret sind. Aber da sind wir schon relativ klar im Bild. Und da werden wir auch relativ zeitnah, glaube ich, auch eine Aussage treffen, wie wir weitermachen. Und das ist ein Punkt, wo auch ein bisschen vielleicht auf mich geht, oder nicht vielleicht auf mich, der geht hundertprozentig auf mich, diese Art der Kommunikation des Trainerteams. Du hast ja auch mal gefragt bei irgendeinem Interview, glaube ich, und da haben wir uns ein bisschen bedeckt gehalten, auch aus Respekt gegenüber den Arbeit, wo die in ihren Verein machen. Und da hätten wir durchaus auch forscher und offener sagen können, das ist unser Trainerteam, mit denen arbeiten, das sind die Aufgaben. Und das liegt ganz klar bei mir, dass ich da dann sage in Zukunft, okay, gehen wir es doch raus, machen wir doch kein so großes Geheimnis draus. Und das ist dann ein bisschen, nicht ein bisschen, das ist dann komplett auf mir gewesen, weil ich gesagt habe, halt mal's, ich will, dass der Trainer und das Team, vor allem das Team im Vordergrund steht. Und wenn man das vielleicht vorher auch klarer anspricht, dann sind die Fragen im Nachgang auch ein bisschen weniger.
Wie schwer oder wie leicht wird es, 2026 zu planen, Weltmeisterschaft?
Wie schwer, wie leicht. Also das Schwere daran ist, dass wir jetzt nicht wissen, welche Spieler sind gesund, welche Spieler sind fit. Wo ist vielleicht der eine oder andere Sache, wo man dann auch sagen muss, okay, da muss man aus den und den Gründen verzichten. Es gibt ja, weiß jetzt schon, dass der eine oder andere Spieler, glaube ich, wieder Vater wird. Ich würde zwar dann immer ein bisschen bemängeln, wann man die Kinderplanung ansetzt. Der eine oder andere, glaube ich, heiratet. Private Dinge, das sind dann Harry auch so wichtig, gehen dann auch vor. Das ist das Schwierige dran. Das Einfache für mich ist...
Bei der Geburt gehe ich mit, bei der Hochzeit nicht, weil die kann man durchaus planen. Bisschen besser als das andere vielleicht.
Wir sind eine andere Generation wie die heute. Aber das Einfache für mich ist, dass wir eigentlich relativ klar sind, okay, klar, okay, was sind die nächsten Schritte? Ob es dann funktioniert, das wüsste man dann irgendwann im Mai, aber... Wie gesagt, nach heute ist für mich Olympia haknet und dann schauen wir vorwärts in Richtung WM. Und Phase 1 beginnt, glaube ich, am 13. April in Karlsbad. Wir reisen am Montagabend an, am Dienstag in der Mittag um 12.15 Uhr gehen die Torte aufs Eis um 12.30 Uhr bis 14 Uhr die Mannschaft. Also das steht und wir spielen dann am Donnerstag 17.30 Uhr, Freitag 17 Uhr, Phase 1. Und da gehen wir rein mit... besten Gewissen auf die WM in der Schweiz.
Was, bevor wir zur vielleicht Bedeutung auch des Turniers kommen, wie viel Kommunikation braucht ihr eben auch mit den Spielern jetzt, die vielleicht nicht so zum Zug gekommen sind? Wir haben eben schon einen angesprochen, mit Justin, der gar nicht auf dem Eis war bei Olympia, vielleicht der eine oder andere, der enttäuscht ist. Da muss man ja mit reden. Das sind sehr sensible Personensportler normalerweise. Also wie viel Kommunikation braucht ihr, um auch wieder alle zu vereinen, um zu sagen, na klar, brauchen wir dich jetzt auch bei einem WM-Turnier 2026. Olympia war vielleicht, hat nicht gereicht aus verschiedenen Gründen. Wie viel Kommunikation müsst ihr da betreiben?
Die Kommunikation hat ja bereits begonnen. Also das haben wir ja unabhängig von Harry und ich mit den Spielern gesprochen. Also das hat ja begonnen und es geht auch weiter. Und es geht jetzt auch weiter in der tagtäglichen Arbeit. Ich gehe weiter weg jetzt mal von Personalie Justin Schütz, wo mit Sicherheit nicht einfach war und auch, wo ich mit ihm auch telefoniert habe. Ich glaube, das war am Freitag, am Mittwoch sind wir ausgeschieden, wo man auch schon die Enttäuschung raushört irgendwie, aber der schon weiß, okay, wo müssen wir hin? Aber es gibt ja auch diese Trainingsspieler, das waren ja durchaus Entscheidungen, waren, das war ja, ich nenne jetzt Yasin Elitz, Maxi Kastner als Beispiel. Mhm. Spieler, wo immer Gewehr bei Fuß sind, die wo immer parat waren für die Nationalmannschaft. Und das sind Gespräche, die wo jetzt auch beginnen. Okay, wie schaut es aus, wenn du gesund bist, wenn du fit bist? Und der Tenor dieser beiden war, die habe ich noch verabschiedet, wo sie an diesem Freitag abgereist sind von Mailand, wo beide gesagt haben, sie kommen immer gerne. Und das ist ein Punkt, wo wir uns auch erarbeitet haben. Und das muss so bleiben. Die kommen immer gerne. Gerne zu uns kommen, ist schön. Aber dann auch, dass sie die Rolle spielen, dass sie die Rolle wissen, dass alle wissen, okay, das ist auch meine Aufgabe. Was ist die Identität von uns? Wie wollen wir Eishockey spielen? Und das ist, so beginnen wir eine Maßnahme und so beenden wir eine Maßnahme. Und das sind die Gespräche. Und die gehen überall hin. Die gehen in Richtung Spieler, aber die gehen auch in Team außenrum. Okay, das ist unsere Identität. Du bist der Physio, du musst das leben und das gehört dazu. Und das haben wir. Wir haben einen sehr guten Staff. Du kennst, glaube ich, alle. Aber auch da sind die Gespräche, weil auch da die Gruppe, wo da mitarbeitet, auch die ist dann irgendwo ja, enttäuscht gewesen. Ich glaube, ich war der Einzige, wo dann das ein bisschen realistisch schon versucht hat einzuordnen und dann jeden okay, mitzunehmen, gleich jetzt in die nächste Richtung. Mhm. WM Schweiz, WM Deutschland, World Cup 28. Es geht ja bis mein Plan ist bis 2030 Olympia.
Einen Namen würde ich noch reinschmeißen wollen, Wojtek Szachowiak. Warum keine Rolle gespielt bei diesem Turnier, weil keine Rolle da war?
Sehr gute Frage. Beim Wojo war es so, der Wojo war für uns in den letzten Weltmeisterschaften immer irgendwo ein Offensivmann, ein quirliger Mann, den, wo wir mir schon jetzt auch im Vorfeld mehrere Rollen in verschiedenen Reihen angedacht haben. Und dann kam dieser Punkt und da muss man jetzt auch im Nachgang sagen, der Wojo hat sich kurz vor Anreise ja am Finger verletzt und dann war die lange Diskussion, wie, was machen wir. Und dann war mit seinem Arzt, dann war noch ein Arzt in New York und unser Teamarzt Konferenz und es kein Problem, kann man so für dieses Turnier auf alle Fälle kitten. Und man mir sagt, okay, Wojo ist ein wichtiger Faktor für uns, er soll kommen. Und dann hat er nicht so ins Turnier gefunden und dann wurde seine Rolle kleiner und dann war irgendwann so, wo man dann auch das Gefühl gehabt hat, okay, vielleicht ist es doch ein größeres Handicap, wie es den Anschein hatte, auch wo die Aussagen von Ärzten waren und wie auch dann unsere Denke war, dass er diese Rolle nicht nehmen konnte. Und dann muss man im Nachgang sagen, hätte man durchaus, wenn ich jetzt nochmal in der Situation wäre, wenn ich trotzdem bei den Spielern eigentlich alles klar machen, gleich machen würde, beim Wojo wäre vielleicht meine Überlegung eine etwas andere, wo ich sagen würde, okay, wenn die 100% nicht da sind, dann Wojo, dann macht es mehr Sinn, wenn wir hier verzichten. Und das ist das ganz offen und das ist auch nicht, weil ich schätze ihn unglaublich und der bringt so viel Energie. Aber alleine durch das, dass er irgendwo dann doch minimal gehandicapt war, hat er diese Energie nicht bringen können. Und das hat einen Verlust vielleicht von seiner Rolle auch herbeigeführt.
WM 26, welche Bedeutung kommt dem Turnier zu? Nachdem man ja zumindest in der Außenwirkung diesen olympischen Gedanken nicht bis zum Ende spielen konnte, vielleicht dann mit einer Medaille, wobei das ja immer ein großes Thema ist, weil da Top-Nationen am Start sind mit der bestmöglichen Mannschaft. Also ich bin jetzt nicht per se davon ausgegangen, aber ich glaube, der Fan draußen hatte diese Erwartungen, die ihr natürlich auch habt irgendwo. Und die sind durch dieses 2-6 ja so ein bisschen jäh gestoppt worden, gerade in der Außenwirkung eben für Menschen, die nicht jeden Tag Eishockey konsumieren. Mhm. Insofern, wie wichtig ist für euch 2026 das Turnier vor dem Heimturnier, dann 27, für die Außenwirkung des deutschen Eishockeys?
Grundsätzlich muss ich sagen, dass für uns jede WM wichtig ist. Es hat ja immer irgendwo Relevanz, eine Auswirkung. Es geht ja schon wieder los, Olympia-Qualifikation 2003 spielt ja damit rein. Und weil du es ansprichst mit der Medaille, da muss ich tatsächlich jetzt meine Frau ins Gespräch bringen. Die hat zu mir gesagt, du vor Milano mit der Medaille. Dann habe ich gesagt, wie soll denn das möglich sein? Das war meine Aussage. So war meine Erwartungshaltung an einem Turnier. Also wie soll denn das möglich sein? Also weil alle waren wirklich top besetzt und drum. Aber trotzdem hast du recht mit dieser Außenwirkung, dieses 2-6 gegen die Slowakei steht. Und ja, es hat wie jede WM für uns einen enormen Stellenwert. Und es ist ja daran zu beweisen, dass die Strukturen bei uns passen, dass wir irgendwo auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn wir das Viertelfinale verpassen wie in Herning oder wenn der Outcome für die Öffentlichkeit nicht so war, wie er sein sollte. Aber irgendwo gehen wir unseren Weg weiter und wir lassen uns dann an den Ergebnissen blenden. Dass das natürlich auch so sein soll, dass die Leute das Gefühl haben, das ist deutsches Eishockey, damit können wir leben. Das ist uns natürlich sehr wichtig und daran arbeiten wir.
Die Bedeutung natürlich insofern auch, als dass bei der letzten WM dieses Minimalziel verpasst wurde. Und ein Viertelfinale ja vielleicht das Minimalziel jetzt sein muss für 26. Insofern hat es ja schon auch eine Bedeutung für die Arbeit auch des Trainers.
ich tue mich schwer mit dem Wort Minimalziel. Ich habe es tatsächlich in den letzten Tagen irgendwo herausgestrichen, irgendwo, wo es...
Ihr habt euch auch schwer getan mit der Formulierung für ein Ziel für Olympia.
Ich habe eine ganz klare Aussage, Verbandsziel ist immer Viertelfinale. Verbandsziel hört sich für mich anders an wie Minimalziel, da kann man jetzt auch streiten.
Ja, ich will es an dem Wort jetzt nicht festmachen. Ja. Ein Ziel hat man immer als Sportler und wenn ich in ein Turnier gehe, glaube ich, will ich es gewinnen. Aber irgendwie muss ja was stehen, wo man sagt, okay, damit kann ich mich zumindest ein bisschen anfreunden. Und das andere ist dann auch ein bisschen Tagesform. Ist vielleicht eine Schiedsrichterentscheidung, bekomme ich nochmal ein Powerplay am Ende oder nicht? Das ist klar, das ist Sport, aber es muss ja was stehen, wo man sagt, das ist das, wofür wir auf jeden Fall stehen wollen.
Viertelfinale. Das ist unser Ziel und da bleiben wir und gehe ja nicht weg, auch wenn ich irgendwo mal irgendwann gesagt habe, und da würde ich gerne mal lesen, 2034 Deutschland spielt immer um Medaillen. Das bleibt mein Ziel, aber das ist ja meins. Also, aber das Verbandsziel ist Viertelfinale. Und wenn man das Viertelfinale nicht erreicht, dann muss man sich hinsetzen und alles besprechen. Okay, warum hat man es nicht erreicht? Wer ist schuld? Wo gibt es überhaupt den Schuldigen? Ich weiß nicht, wie die Fragen gewesen wären in Herning, wenn man es im Penaltyschießen gewonnen, dann wären wir im Viertelfinale. Würden wir vielleicht jetzt gar nicht drüber reden. Aber wir hätten es ja trotzdem bearbeitet und wir müssen es ja bearbeiten. Und wo gehen wir hin? Wie entwickelt sich unser Eishockey? Was kommt nach? Jahrgang 2011 ist jetzt aktuell U15-Sichtung gewesen, schaut ganz ordentlich aus. Das sind meine Arbeitsfelder und von da arbeite ich. Und das Gleiche gilt auch für die Frauen. Aber trotzdem, du hast komplett recht. Nach einer WM muss man ein Fazit ziehen und in der Gesellschaft, wo wir leben und im Sport, wo wir uns bewegen, und das ist Spitzensport, wird abgerechnet nach nackten Zahlen, nach Ergebnis. Und meine Olympia-nackte Zahl ist 6. Platz und bei der WM sollte mindestens Platz 8 stehen. Vielleicht streichen wir das mindestens, sagen wir, wenn wir zwischen 5 und 8 haben, ist Verbandsziel erreicht.
Klang gerade schon an, so ein bisschen auch die Jahrgänge, was kommt denn irgendwann? Und das ist natürlich eine Vision, die man ja auch haben muss, auch in deiner Arbeit. Powerplay 26 ist ja eigentlich jetzt mit 26, wenn man so will, ein Stück weit ausgelaufen, zumindest was die Jahresbeschreibung betrifft. Wie ist die Vision für das, was kommt?
Die Vision? Der Name ist eigentlich jetzt so eins der größten Probleme, wo wir im Moment haben. Also das Papier, sage ich jetzt einfach, ist fertig im Großen und Ganzen. Wird jetzt irgendwann im April, Mai dem Aufsichtsrat vorgestellt von unserer Seite.
Was steckt denn drin?
Viel. Zwischen 8 und 10 Säulen, wie wir uns aufstellen wollen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, weiterarbeiten wollen.
Also Beispiel, Christian.
Infrastruktur.
Powerplay 26 war ja so das Narrativ, stand die große Überschrift drüber. Ich kann mich gut erinnern, ein paar Jahre her, aber ich glaube, mein Gedächtnis lässt das noch zu. Wir wollen die Chance haben, regelmäßig um Medaille mitzuspielen. Man hat das ja früher erreicht, als man vielleicht ursprünglich damals bei Verfassen des Papiers dachte. Was ist in der Hinsicht sportlich die Vision?
Ja, irgendwo, wir reden ja dann von Papier, das wo bei Teilen bis 2030, 2032, 2034, wir haben das ein bisschen anders aufgebaut. Und die Vision bleibt, dass wir irgendwo Medaillen mitspielen wollen, männlich wie weiblich, ganz klar. Und mit Erreichen des Viertelfinales hat man immer die Chance, dass man um Medaillen mitspielt. Also da geht es ja schon los, dann bin ich in der K.O.-Runde, dann gewinne ich ein Spiel mehr, dann bin ich im Halbfinale. Und wenn ich jetzt nur auf meine Position gehe, Sportdirektor beim DEB, da waren wir im Halbfinale, Finale, Viertelfinale, Viertelfinale verpasst, Viertelfinale. Also bis auf ein Turnier war immer irgendwo die Chance, wäre da gewesen, um Medaillen zu spielen. Ich glaube, du sprichst aber darauf an, dass wenn wir sagen, okay, vielleicht erreichen wir konstant immer ein Halbfinale. Ich glaube, das so konstant hat es in den letzten Jahren keiner geschafft. Aber
ich spreche darauf an, vielleicht den Vergleich Schweiz.
Schweiz ist ein guter Vergleich, ja. Die Schweizer sind in meinen Augen den einen oder anderen Schritt weiter.
Was fehlt uns da?
Ich würde es umdrehen. Was hat den Schweizern geholfen? Die haben zweimal Silber gewonnen.
Welchen Schritt haben sie gemacht, den wir jetzt vielleicht noch nicht gegangen sind?
Jetzt kommt eine Aussage, wo die haben ihre Ligastruktur verändert. Die haben von den Schweizern sind urplötzlich 2 Importspieler mehr. Jetzt haben sie 6. Und das hat diesen Wettbewerb in der Liga gehoben. Ich will nicht sagen, dass wir mir deswegen um Gottes Willen. Also, aber das hat ihnen geholfen. Und sie haben uns was gestohlen. Also ein bisschen unsere Mentalität, wo wir mir immer gesagt haben, die Schweizer, wenn sie körperlich angepackt werden, dann Und das haben sie angenommen. Die haben sich durchgesetzt und die haben einen extrem starken, sage jetzt, Jahrgang ist das falsche Wort, aber eine Jahrgangsgruppe von Spitzenspielern auch in der NHL. Und das haben sie. Und die Spieler kommen, weil sie oft auch frei sind. Und das hilft ihnen. Und die haben da was aufgebaut. Der Patrick Fischer, da ziehe ich meinen Hut, in 10 Jahren von mehrmals rausgeworfen bis jetzt, wo er aus eigenen Stücken zurücktritt und mit echter tollen Leistung. Ich glaube, für mich auch der große WM-Favorit 2026. Und das ist, da braucht man gar nicht schauen, Nordamerika oder irgendwo, Schweizer sind irgendwo, okay, da können wir uns vielleicht entlanghauen, dass wir irgendwo in die Richtung kommen, dass wir auch sagen können, okay, wir vereinen das eine, das Spielerische, mit dem anderen, mit dieser deutschen Mentalität, die Schweizer haben ihre Mentalität und dann geht es auch in die richtige Richtung.
Wie kriegen wir mehr Spieler auch wieder aufs Eis? Weil perspektivisch und visionär muss ja auch heißen, ich brauche auch was für 20, 35, 36, je nachdem, wie lange so ein Papier dann geplant ist. Sprich, das eine ist, Spieler zu haben, die aktuell performen können auf internationalem Niveau, bei einer Weltmeisterschaft, bei Olympia. Das andere, ich brauche die Jahrgänge danach. Wenn man so die Entwicklung der U-Mannschaft jetzt gesehen hat, das ist eben selber angesprochen, war das jetzt eher ein enttäuschenderes Abschneiden, möchte ich mal meinen. Und die Liga gibt es ja momentan nicht her, dass diese Jungs Spielzeiten bekommen. Welchen Weg müsst ihr da auch gehen, dass auch Spieler nicht so selbstverständlich vielleicht den Weg ans College gehen, nach Nordamerika gehen, auch ein Ausbildungsweg, keine Frage. Aber das ist ja eine kleine, leichte Gefahr, die ich so ein bisschen sehe am Horizont. Wenn ich mir die Werte anschaue, wie viele U20-Spieler wir in der deutschen Eishockeyliga haben, mit einer relevanten Eiszeit, da rede ich noch überhaupt nicht über Special Teams, das finde ich nach wie vor sehr erschreckend. Wie könnt ihr da einwirken? Wo muss der Weg da sein, um in dem Bereich mehr in die Lage zu versetzen, internationales Niveau zu bekommen?
Das ist jetzt eine sehr lange,
ist auch ein große schwieriges Frage. Thema.
Absolut. Also der Punkt ist der, ich beginne immer irgendwo als Erster bei uns. Unsere Aufgabe ist es, die Spieler so auszubilden, und es liegt bei uns aus Deutscher Eishockey gebunden mit Programmen, mit 5-Sterne-Programm, Trainerausbildung, Traineraus- und Weiterbildung, die Spieler so auszubilden, dass keiner an ihnen vorbeikommt. Das ist unsere Hauptaufgabe. Da brauche ich keinen anderen, da kann ich nicht sagen, ihr müsst, sondern das muss von uns kommen. Wir müssen die Programme von unten hochziehen und wir haben viele Dinge gut gemacht in den letzten Jahren, aber jetzt gilt es darauf an, die Programme weiter zu bearbeiten, zu verbessern, vielleicht Dinge zu uns zurückzuholen, dass alle sagen können, okay, wir brauchen nicht irgendwo den Spieler holen XY als Ausländer 8 oder 9, sondern wir haben in Deutschland die ausgebildeten Spieler. Und das ist unsere Aufgabe, Spieler in Deutschland auszubilden, dass wir diese größere Qualität und Breite zu haben. Auch das Thema, wer bildet eigentlich aus? Also, da muss ich beginnen bei uns im Haus in der Oberliga. Bildet unsere Oberliga aus? Stand heute nein. Das ist eine ganz klare Aussage von mir. Und ich verstehe auch warum, weil es ist auch ein ganz ein wildes Konstrukt teilweise, weil es gibt 25 Vereine im Moment in der Oberliga und da hat jeder seine eigenen Ansichten. Und auch das ist es für uns, das zu vereinen, okay, dass man mit kleinen Schritten, wo gehen wir hin, dass auch hier gefördert, ausgebildet wird, dass da der nächste Schritt kommen kann von einem jungen Spieler zur Oberliga, von der Oberliga zur DL2. DL2 ist das nächste Sprungbrett. Okay, was können wir tun, dass die DL2 für den deutschen Spieler besser wird? Und was können wir tun, dass die DEL für einen in Deutschland ausgebildeten Spieler besser wird? Und wir haben ein Thema, ist die U23-Regel, die wo uns in der Breite irgendwo hilft, weil wir haben jetzt mehr Nationalspieler wie vor, sage ich mal, 8, 9 Jahren.
Es gibt in der DL, glaube ich, 3 Spieler, die U23 sind und Powerplay spielen zum Beispiel.
Das ist ein guter Punkt. Dann kommen die Rollen dazu. Aber es beginnt ja immer irgendwo, die Leute auch zu überzeugen. Und zu überzeugen heißt auch, okay, mit Qualitäten. Das heißt, wenn ich aus Deutscher Eishockeybund so gut arbeite mit unseren Programmen, 5-Sterne-Programm, je nachdem, unten angefangen, die U-Mannschaften, unsere Trainer werden besser, dann kommt irgendwann der Punkt, wo oben keiner mehr vorbeikommt. Okay, das ist dann. Und ich wehre mich gegen Lautsprecheraussagen, was Importspieler betrifft, bleibe ich dabei, hilft uns nicht weiter. Mhm. Würde ich es lieber sehen, dass mehr in Deutschland ausgespielte wichtige Rollen haben? Mhm. Absolut. Aber es ist ja auch ein Thema, wo EU-Recht und alles betrifft. Also ich glaube, wir sind eine der letzten Bastionen oder Ligen auf der Welt oder in Europa, die wo überhaupt so ein Konstrukt fahren. Also es ist doch meine Aufgabe, Spieler auszubilden, dass sie so gut sind, dass sie oben eingebaut werden können. Und da muss aber auch oben das Umdenken kommen. Ich muss bereit sein, diese Spieler einzubauen. Das heißt, ich muss ihnen auch die Chance geben und ich muss wissen, die werden Fehler machen. Weil keiner, der wo in eine Lehre geht, wird automatisch ein Meister sein. Also und da braucht man nicht drüber reden. Mhm. Und der Punkt, weil du sagst vorhin ganz am Anfang, das Abstreiten U20, ich kann mich erinnern, 2016 bis 2019 war ich U20-Bundestrainer. Ich will jetzt nicht über meine Qualität als Trainer sprechen, aber ich habe 3 Jahre gebraucht, überhaupt in diese Top-Level zu kommen. Ich war in der Division 1, also ich habe gegen Ungarn, gegen Frankreich, gegen Kasachstan und bei allem Respekt gespielt, aber nicht gegen USA, Kanada und Finnland. Und da sind wir jetzt. Und damit, ich hoffe, dass unsere U18 dieses Jahr die Klasse hält. Ich hoffe es. Es ist wirklich, wirklich schwierig, aber wir sind einen kleinen Schritt weiter, aber der ganz große Schritt fehlt halt einfach noch. Und der ganz große Schritt ist, irgendwann so viele Nachwuchsspieler zu haben, dass keiner sagen kann, ich muss irgendwo einen holen, der wo vielleicht 36 Jahre alt ist und irgendwo einen deutschen Pass bekommen hat. Das sage ich ganz offen. Mhm.
Weil ich, wenn ich mir das auch so anschaue, natürlich bist du da schnell bei Zahlenwerk, aber um jetzt nochmal die Slowakei zu nehmen, gegen die wir jetzt gerade ein relevantes Spiel bestritten haben, das ist ja auch eine Liga, wo gutes Eishockey gespielt wird. Und natürlich ist der Sport da auch fest verankert in der Nation. Aber das ist eben ein Unterschied. Da spielen knapp nicht ganz 80%, ich glaube 77-78% Slowaken in der heimischen Liga. Bei uns reden wir über 50%. Das sind ja signifikante Unterschiede. Ich kriege ja nicht automatisch die Vereine dazu, das zu tun.
Ja, das ist Überzeugungsarbeit. Viel reden, überzeugen und Strukturen schaffen. Beispiel Slowakei, wie viele aus der slowakischen Liga waren bei Olympia dabei? Mhm. Das ist ja ein Weg, wo es andere Nationen.
Aber die müssen natürlich auch eine Mannschaft bei einer WM bestücken, zum Beispiel, ne? Oder bei einem Deutschlandcup.
Absolut, ne? Absolut. Und das ist auch irgendwo, für mich ist Überzeugungsarbeit das Wichtigste. Leute an einen Tisch zu bringen, das tun wir. Mhm. Und das tun wir öfters, wo wir sitzen. Okay, wie können wir es schaffen? Und ich glaube, in den letzten Jahren in Deutschland. Ich will auch keinen irgendwo den schwarzen Peter zuschieben, aber es wurden immer wieder irgendwo Konstrukte geschaffen, die wo für eine Gruppe okay sind. Also sei es, ich nenne jetzt einfach mal für die Oberliga, das ist für die DL2 gut, das ist für die DL gut, das ist für U20-Liga gut, das ist für U15 gut, das macht der Landesverband. Anstatt wir es schaffen, ein Programm, wo ein Spieler, ich nenne jetzt einfach ab U16 kommt er zu uns, dann ist er für den Spitzen, da sind wir verantwortlich als Spitzenverband, von da einen Karriereplan zu schaffen für einen Spieler, der wo dann 23, 24 ist und dann ist er vielleicht ein gestandener Profispieler oder Nationalspieler. Dieses Zusammenhängende mit Förderlizenzen, mit U-Regelungen, mit Einsatzzeiten, mit Programmen für Spieler, die wo wenig spielen, das ist uns in Deutschland nicht gelungen, weil jeder irgendwo in seinem eigenen Kosmos arbeitet. Und das versuche ich seit 2 Jahren auch mit runden Tischen und wir sind an Tischen. Aber die Lösung ist halt einfach ja, nicht so einfach, dass ich sage, okay, jetzt machen wir das. Mhm. Und es liegt auch an uns als DEB, das ein Konstrukt, ein Programm vorzulegen. Pass auf, Oberliga DL2 DL, das ist unser Weg. Da geht es von unten rauf bis oben und so können wir zusammenarbeiten. Alle sind sich irgendwo einig, dass es so passieren muss, aber den Weg dahin haben wir noch nicht gefunden.
Ein Weg kann ja auch sein, das vielleicht als letzten Punkt, wir reden über Spieler, über Jugendliche, die ausgebildet werden müssen. Klar, die brauchen auch die entsprechenden Eiszeiten von klein auf und Eishallen, das ist natürlich dann auch ein infrastrukturelles Problem. Aber wir brauchen natürlich auch Trainer, Trainerausbildung. Ist immer ein Punkt, wo wir auch uns immer anschauen und sagen, okay, wie viel deutsche Trainer haben wir in der deutschen Eishockey-Liga. Also die kann man ja berühmterweise an 3 Fingern abzählen. Was müsst ihr vielleicht auch tun, beziehungsweise was könnt ihr tun und welche Gedanken gibt es auch da schon mal vorzufühlen? Ich sage jetzt mal, Ein Marcel Gottsch würde mir einfallen. Wird mit dem mal gesprochen, so im Sinne, Mensch du, der Harry hat einen Vertrag bis 2027, aber kannst du dir schon mal was vorstellen?
Deine Fragen heute an alle so, dass ich eigentlich 8 verschiedene Antworten geben muss. Also das erste ist Marcel Gottsch habe ich gesprochen damals vor 3 oder 4 Jahren, war mein erster Kandidat für U18 Bundestrainer. Marcel Gottsch hat mir abgesagt aus privaten Gründen, wo ich auch verstehe und absolut respektiere, aber der Marcel Gottsch könnte für uns wieder Thema werden. Da gibt es andere Namen. Corbinian Holzer wird vielleicht in naher Zukunft der Trainer. Alexander Sulzer haben wir schon einen, der wo. Aber der Punkt ist, du sprichst von deutschen Trainern. Geht es wirklich nur um deutsche Trainer oder geht es um in Deutschland ausgebildete Trainer? Weil da sind wir irgendwo auch Vorreiter, weil egal wie sie heißen, die müssen bei uns die Ausbildung durchlaufen, wenn sie in der DEL Trainer sein wollen. Und ja, hätte ich gern mehr richtig deutsche Trainer, absolut. Sind wir besser geworden, ein klein wenig, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und der Karl Schwarzenbrunner macht einen hervorragenden Job. Der ist ein Kämpfer und ein Vorreiter für dieses Thema. Und auch da müssen wir so viel besser werden, dass es auch da keinen Weg vorbei mehr gibt an einen deutschen Trainer. Aber da gebe ich ein ganz anderes Beispiel. Wenn ich heute irgendwo, und das sage ich ganz offen, an die Adresse aller deutschen Trainer, zum Teil, also die, wo vielleicht weiter unten arbeiten, wenn ich heute irgendwo anrufe und sage, pass auf, kannst du dir vorstellen, ein Jahr, ein Einjahresvertrag, 800 Kilometer von zu Hause weg, deine Chance zu nutzen, dann kommt oft ein Aber. Schwierig, weil. Und wenn ich jetzt einen Trainer einer anderen Nationalität anrufe und sage, ja, wann soll ich da sein? Und das ist, glaube ich, ein Mentalitätsproblem, wo wir immer noch haben in Deutschland, dass der Trainerjob ist kein sicherer Job. Egal, wo du unterschreibst, ich habe einmal gehört, wenn du unterschreibst, unterschreibst du ja praktisch gleich einmal deine Kündigung irgendwo mit. Und ich glaube, muss man sich bewusst sein. Und da ist, glaube ich, nicht jeder aus unserem deutschen Markt bereit dazu. Und das muss auch ein Umdenken kommen, weil dann ist es schwierig, diese Chancen zu bekommen, weil ein Trainerjob ist halt vor allem am Beginn ein Einjahresvertrag. Vielleicht ist es eine Chance, ich muss jemand Weihnachten übernehmen. Und diese Chance muss ich nutzen. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann wird es schwierig und dann wird es aber auch schwierig für den deutschen Trainer allgemein sich durchzusetzen. Dieses Umdenken muss von den Leuten kommen. Wir arbeiten dran, aber das müssen sie ja selber lernen.
Christian, als Letztes, was ist der größte Wunsch für das noch laufende Jahr?
Für 2026 oder für die Saison?
Nee, für das Jahr.
Der größte Wunsch? Puh, bin eigentlich meistens, ich habe nächsten Samstag Geburtstag, also wünsche mir nichts. Spaß beiseite. Dass wir aus dem WM-Turnier rausgehen und sagen, das ist die deutsche Mannschaft, wo alle wissen, das ist unsere Identität. Und das ist nicht für mich die Öffentlichkeit oder irgendeine Schlagzeile, sondern für mich ist es dann eher aus Gesprächen mit unseren Gegnern, die wo dann sagen, ich nenne jetzt ein Beispiel, 2023 in Finnland, wo ein schwedischer Trainer zu unserem Tisch kommt und sagt, wow, also das war echt, echt schwer, gegen euch zu spielen. Das wäre vielleicht mein größter Wunsch.
Das eine bedingt ja das andere, ne? Wenn die Identität stimmt und eine Leistung bis zum bestimmten Punkt, die man auch nicht mal 100% beeinflussen kann, dann stimmt ja meistens auch eine Außenwirkung, oder?
Ja, die Außenwirkung, glaube ich, kommt immer auch irgendwo. Und es ist ja im Leistung mit dem sportlichen Abschneiden. Und jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz auf das Thema Identität. Das heißt nicht, dass wir keine haben, aber wir haben vielleicht einen Punkt, wo wir ein bisschen nach rechts abgebogen sind, anstatt gerade auszugehen, müssen wir wieder in die Richtung gerade kommen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Dann wünsche ich dir alles Gute für den Weg 100% wieder auf der richtigen Spur in die richtige Richtung. Würden uns alle freuen, weil am Ende ist das, glaube ich, das, was sich vor allem jeder Eishockey-Fan da draußen wünscht. Erfolg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Danke, Christian.
Dankeschön.